Ein Fehler war sicherlich hausgemacht, dass wir zu spät angefangen haben, andere Berliner Gastronomen von unseren Produkten zu überzeugen. Da sind wir aber jetzt auf einem guten Weg und da könnten wir sicherlich sehr, sehr viel weiter sein. Ein anderer Fehler war, dass wir 22 Jahre kein Marketing und keine Werbung gemacht haben. Das machen wir jetzt auch. Also ich sehe das so, wir haben jetzt vorbereitet, wir haben Grundlagen geschaffen und jetzt können wir ernsthaft angreifen.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 107. Folge.
Heute haben wir einen, wie immer eigentlich, besonderen Gast, nämlich Oliver Lemke, Gründer und Inhaber der Brauerei Lemke in Berlin. Er ist einer der Pioniere der deutschen Craft-Bier-Szene. Mit Ales und japanischen Spießen wollte er die Berliner Bierszene aufmischen und scheiterte. Er war einfach zu früh dran. In diesem Jahr feiert die Brauerei ihr 25-jähriges Jubiläum. Ihr merkt also, er hat nicht aufgegeben. Ein Vierteljahrhundert Berliner Bierkultur. Wir sprechen mit Oliver heute über seine Reise, die Herausforderungen der letzten 25 Jahre und seine Vision für die Zukunft. Und wir sprechen über den Generationswechsel und Staffelübergaben und weitere spannende Geschichten.
Ja, und es gibt auch eine Menge spannende Einblicke in die Berliner Craft-Bier-Szene und zum Beispiel in die Entwicklung des Marktes und auch, welche Rolle die Brauerei Lemke in der Zukunft spielen wird.
Die Reisekosten und die Übernachtungskosten hat Visit Berlin mit übernommen und uns bei der Planung dieser Folge unterstützt. Und die Übernachtung wurde auch mitgesponsert vom Grimms Hotel in Berlin. Vielen Dank für diese Unterstützung. Das war übrigens sehr praktisch, weil das Grimms Hotel liegt in Sichtweite zu Berlo. Sozusagen vom Balkon konnten wir Bierluft schnuppern. War nicht schlecht, oder?
Das war ganz gut, ja. In der Tat.
Am Gleisdreieck. Vielen Dank, wie gesagt, für die Unterstützung. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen, gibt es noch eine kurze Einführung für alle, die neu dabei sind. Wir sind Regine Marxen, Biersommelier und Journalistin und Stefan Enrichkeit, Musikproduzent und Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Hier lernt ihr die Bierpromis und Bierköpfe der Szene kennen. Wie ticken sie? Was motiviert sie? Das versuchen wir aus ihnen herauszukitzeln und nebenbei erfahrt ihr mehr über Bier und die Branche. Eine Bitte haben wir auch noch. Wenn euch der Podcast gefällt, unterstützt uns und das geht auf vielen Wegen. Abonniert unseren kostenfreien Newsletter, teilt den Podcast, empfehlt uns weiter an eure Freunde, Familie und an alle Bierfreunde da draußen. Und wenn ihr könnt, unterstützt uns auch monetär. Das geht ganz einfach über Steady und das geht schon ab 5 Euro. Dann habt ihr zum Beispiel als erster Zugriff auf exklusive Sonderfolgen. Wir haben zum Beispiel gerade eine mit Sascha Bruns von Landgang veröffentlicht und davor eine mit Jule Fiet und Fiete Mattis von Wildfuchs Brauwerk. Und im Köcher haben wir auch noch zum Beispiel eine mit Thomas Hund von Blockbräu. Ihr seht, wir haben eine Menge vor. Vor allem aber ermöglicht ihr uns mit eurer Unterstützung die Arbeit an diesem Podcast. Ihr helft uns, sichtbar zu werden und damit natürlich auch unseren Gästen. Und ihr ermöglicht uns, die Fixkosten zumindest schon mal zu decken. Denn es fließt wirklich viel Zeit und Mühe in dieses Independent-Format. Und wir sagen Danke an alle, die uns unterstützen.
Danke!
Stefan, wir haben Post bekommen.
Ach.
Von Florian alias Dino und er hat uns Folgendes geschrieben. Ich möchte mich bei euch für die tollen August-Folgen über Belgien bedanken. Das waren ein paar der schönsten, die ich jemals gehört habe.
Das ist doch mal nett zu hören.
Geht runter wie Öl, oder?
Geht runter wie Öl, genau.
Und das ist ein guter Anlass, darauf hinzuweisen, dass Florian auch unter die Podcaster gegangen ist. Und zwar heißt sein Podcast Geschichte mit Bier und es geht um Bierstile, Bierhistorie, um Und es wird auch Bier da drin getrunken, aber sie betonen, dass es kein Sauf-Podcast ist. Sauf steht auch in Versalien da, also kein Sauf-Podcast. Und sie betonen auch, zumindest in der Mail betonte Florian, das ist ein Hobby, das ist nicht professionell. Wir sagen, das klingt doch schon mal super, weitermachen, ausprobieren, besser werden. Und wir verlinken den Podcast für euch in den Shownotes. Danke für diese liebe Mail, Florian.
Genau, das ging runter wie ein belgisches Quadruppel.
Oh.
Ja, kommen wir zum Gespräch in dieser Folge, was?
Ja, wollen wir nicht vorher noch ein bisschen was über die Brauerei Lemke erzählen?
Das sollten wir auf jeden Fall tun, damit die Hörer richtig reinkommen. Ja, Olli Lemke, Gründer der Brauerei, war halt, bevor die Brauerei gegründet hat, sehr viel unterwegs. Er hat unter anderem in venezolanischen Großbetrieben gearbeitet und aber auch in Japan komplette Brauanlagen gebaut. Dann kam er 1998 mit diesem Know-how im Gepäck zurück nach Berlin und hat da in der Garage eines Freundes die erste eigene Brauanlage zusammengeschweißt. Ein Jahr später gab es dann quasi in einem heruntergekommenen S-Bahn-Bogen am Hackeschen Markt das erste Brauhaus Lemke. Und was er da geplant hatte, hört ihr gleich selbst. Und ihr werdet schnell merken, er ist definitiv keiner, der schnell aufgibt. Heute gehören zu Lemke 4 Braugasthäuser in Berlin. Und natürlich die Brauerei zwischen Alexanderplatz und dem Hackeschen Markt. In Mitte, wie man in Berlin sagt. Es ist ein mittelständisches Unternehmen mit insgesamt über 100 Mitarbeitern. Und es befindet sich irgendwie permanent in der Transformation, eigentlich seit der Gründung. Und wie wir gehört haben, jetzt nach 25 Jahren kann der endlich ordentlich angegriffen werden, habt ihr am Anfang gehört. Die Pandemie war nochmal ein Katalysator für einige Konzeptveränderungen und neue Gesichter im Unternehmen. Stichwort Staffelübergabe. Olli Lemke sagt so ein paar Mal, ihr habt 10 Jahre Craft Beer in Hamburg gefeiert. Das ist ja nur so halb richtig. Wir haben ihm gesagt, dass wir halt irgendwie Folgen gemacht haben über 10 Jahre Craft Beer in Hamburg. Es gab ja jetzt nicht wirklich eine Feier oder so. Ich sag mal, wir haben das quasi privat abgefeiert. Also, also lasst euch davon nicht irritieren. Also,
ihr habt nichts verpasst.
Ihr habt nichts verpasst. Also, Ton ab.
Wir haben gerade eine Doppelfolge gemacht über Hamburg. 10 Jahre Craft Beer in Hamburg. Was sagst du dazu, zu dieser Zahl, 10 Jahre?
Ja, 10 Jahre ist eine lange Zeit, aber gemessen an, wie lange Firmen halten oder aufgebaut werden müssen und so weiter, ist 10 Jahre gar nichts. Ja, da 10 Jahre bist du ja eigentlich noch am Anfang. Ich gehe davon aus, dass wir nach 25 Jahren immer noch am Schwung holen sind. Also wenn du dich umguckst, Firmen, die so ein bisschen bekannter sind, die existieren deutlich länger. Also 10 Jahre ist wirklich gar nichts, ja.
Zumal wir hier eben sitzen und du hast es schon angedeutet, 25 Jahre habt ihr in diesem Jahr.
Entschuldigung, das habe ich jetzt vorweggenommen.
Ja. Es ist gut, also ist dein volles Recht. 25-Jähriges im Jahr 2024 Lemke in Berlin. Ist das einfach so passiert oder hat dir jemand gesagt, hey, wir wären 25 in diesem Jahr? Das meine ich mit, ist das so passiert? Oder wusstest du, hey, dieses Jahr 25, krass, wie schön.
Nee, das hat mir tatsächlich der Martin gesagt. Also ich meine, ich hätte das schon noch mitgekriegt. Aber hat für mich jetzt solche Jubiläen haben für mich nicht so die Bedeutung. Weil irgendwie ist ja der Plan nicht 25 oder 50 Jahre zu schaffen oder 100 oder was auch immer, sondern einfach dauerhaft etwas Tolles aufzubauen. Und ob das dann 25, 26 oder 30 Jahre sind, ist nicht so wichtig. Aber es ist natürlich ein schöner Anlass, auch mal zurückzublicken oder eine Feier zu machen, was wir dann tun werden. Und und auch natürlich zu sehen, wie du gerade sagst, 10 Jahre Craft Beer oder so in Hamburg. Also auch man hat dann schon anderen oder man blickt zurück und kann das anders auch bewerten, ne? Das heißt, also alleine Kneipen, ich meine, wie viele Kneipen kennst du, die 25 Jahre auf sind? Das sind auch nicht so viele. Gibt welche, klar, logisch, aber ganz viele kommen und gehen. Und ich kenne jetzt die Statistiken nicht von Unternehmensgründungen, wie viele irgendeiner hat mal gesagt, ich glaube 90% sind nach 5 Jahren wieder weg. Also, und wenn du das alles so mit in einen Topf schmeißt und wirklich mal drüber nachdenkst, dann sind wir da schon einen langen Weg gelaufen und das ist super. Und ja, hat Spaß gemacht.
Ja, ich finde ja nach wie vor deine Gründungsgeschichte total schön, dass du ja irgendwie mit den japanischen Spießen und mit 20 Bieren vom Hahn oder so einsteigen wolltest, so Japan inspiriert. Und ich las in einer Berliner Gazette so schön, dass das von den Berlinern auch mit einem Jaku was n ditte irgendwie quittiert wurde und die sich fragten, warum die im Brauhaus sitzen und es kein Eisbein und keine, was ist das andere, was es immer gibt? Buletten,
genau. Ja.
Buletten gibt, aber das fand ich natürlich großartig. Aber ich meine, damit bist du natürlich einfach mal so ja kompletter, nicht nur Pionier, sondern ja auch Visionär gewesen.
Na, das klingt jetzt positiver, als es sich angefühlt hat. Also bis heute muss ich leider, wir haben letztens auch in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, immer wieder feststellen, dass ich weiß nicht, ob es Deutschland ist oder ob es Berlin ist speziell. Also es ist egal, was es ist, was neu kommt, es ist schwierig, ja. Also es scheint so zu sein, dass der deutsche Schrägstrich-Berliner Kunde nicht nach Innovationen im Getränkebereich giert, ja. Also ja. Ich meine, wenn ihr gerade 10 Jahre Craft Beer in Hamburg gefeiert habt, dann werdet ihr auch nicht 100 Millionen Hektoliter gefeiert haben, sondern auch eher homöopathische Größenordnung. Und das ist schon gar kein Grund zur Klage, sondern das ist so ein, also gerade in Berlin, ne, die Leute denken hier, sie sind irgendwie der Nabel der Welt. Viele, ja, ich weiß nicht, ob es in Hamburg auch so ist, aber die möchten immer ganz vorne dabei sein und so. Und dann so, wenn du dann konkret Dinge siehst, dann sagst du, ey, ja, also wenn die nach 20 Jahren irgendwie da sind, wo andere vielleicht dann im Rest der Welt schon früher sind, dann ist es noch relativ früh, ja. Also, und das ist schon, ist ein Lernprozess, ja. Ich glaube auch, also ich glaube, es gibt viele Faktoren für, ja, dieses Geiz ist geil Ding, es schwingt sicherlich mit und der generelle, die Wertigkeit, die der normale Kunde dem Thema Essen, Trinken beimisst, alle so eine Sachen, ja, irgendwie. Und ja, wichtig ist, dass man halt als Unternehmen dabei flexibel bleibt, reagiert, weil sonst gehst du in Schönheit ganz schnell unter. Ja. Also ich meine, wenn wir heute nur, oder wenn wir damals uns festgeklammert hätten am Thema Yakitori und Ales, dann wäre 2001 die Geschichte zu Ende gewesen. Vielleicht sogar schon 2000.
Ja. Ja.
Also ist einfach so. Aber ist nicht schlimm. Es gehört dazu. Ja.
Ja.
Ist einfach.
Du bist dann wieder zum Hackbällchen zurückgekehrt, ne? Habe ich gelesen.
Na, es war das Hackbällchen hatten wir ja. Und dann die Hackbällchen wurden aber nicht als als Buletten gleichwertig anerkannt, sondern die mussten dann wieder ohne Spieß drin sein, dann war das irgendwie okay, ja. Dann war das eine Bulette, ja.
Okay, ihr habt die Spieße weggelassen.
Ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben, aber nee, das darf ich nicht sagen. Also, nee, was jetzt zum 25. ist irgendwas in der, aber das ist sowieso semi-privat, da ist irgendwas in der Richtung, glaube ich, geplant. Das war so die Vergangenheit. Ein bisschen aufleben lassen. Im kleinen Kreis.
Ich meine, 25 Jahre, das ein Vierteljahrhundert klingt ja noch älter. Das ist ja schön, wie man mit Worten irgendwie spielen kann. Ja. Hast du dich zwischendurch manchmal alt gefühlt?
Ich kann dir genau sagen, wann ich mich das erste Mal nicht alt gefühlt habe, aber wo mir das Thema Alter das erste Mal bewusst wurde. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich lebe so in den Tag hinein, treibe Sport, ernähre mich einigermaßen gesund und trinke auch nicht übermäßig und fühle mich heute, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen gelogen, aber doch fast, wenn du nicht gerade irgendwie irgendwelche Schmerzchen hast, fühle ich mich heute nicht anders wie mit als mit 25. Plus deutlich erfahrener. Relaxter, also eigentlich, die Entwicklung ist eigentlich positiv, ne? Aus meiner Warte betrachtet. So, und deshalb gibt's ja nicht dieses, dass du morgens aufwachst und denkst plötzlich, oh, jetzt bin ich aber alt oder jetzt bin ich erwachsen oder jetzt bin ich keine Ahnung was, sondern das ist ja so ein schleichender Prozess. Und in der Tat, ihr habt gesagt, 10 Jahre Craft Beer in Hamburg. Zu der gleichen Zeit war das ja hier auch irgendwie ein Thema. Ich sag mal, um die vor 10 Jahren.
Ja.
Da war ich Mitte 40. Und da war ich auf irgendeinem Event, wo dann diese ganzen, ich sag mal, neuen Brauer unterwegs waren. Und ich denk mal, die waren im Schnitt 20 Jahre jünger. Oder 15 Jahre. Also jetzt auch eigentlich nicht die Welt. Und die machten das Alter zum ersten Mal zum Thema. Und das fand ich völlig deplatziert, weil ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet, die deutlich älter waren als ich. In etwa gleicher. Ich war gerade eben zum Geburtstag von einem guten Freund zum 80. Da waren eine Menge Brauer, sag ich mal, in ihren 70ern unterwegs. Und es wäre mir niemals, auch nicht im Traum, gekommen, irgendwann in unserer Historie das Alter zu thematisieren. Weil es geht um Bier, es geht um Unternehmertum, es geht um alles Mögliche, aber es geht nie ums Alter. Und darum fand ich das sehr befremdlich. Es gipfelte darin, dass einer, der irgendwie, der hat hier in Kreuzberg so ein Craft-Bier-Laden, keine Ahnung, wie er hieß, ich weiß ja auch nicht mehr, der wirklich unseren, damals war der Rochus Ammerung noch bei uns, ich weiß nicht, ob du den kennst, also der ist heute bei Störtebeker im Vertrieb und der ist noch, ich glaube, 5 Jahre älter als ich und der den echt, ich war dabei, live hier bei uns auf dem Hof, so in dem Sinne, ey, du alter weißer Mann, du hast überhaupt keine Ahnung. Und dann dachte ich, ey, schmeißt den jetzt vom Hof oder was stimmt nicht mit dir? Weißt du so? Also wie gesagt, und das zum Thema, wann man das wahrnimmt, du nimmst es selber gar nicht wahr, bis irgendjemand kommt und es dir, so ist zumindest, habe ich es erfahren, und es dir gegenüber thematisiert. Und das straft natürlich diese Leute, die das tun. Das sind im Regelfall welche, die in anderen Bereichen das total wichtig finden, immer, also Thema Body-Shaming, Thema was weiß ich, also immer korrekt unterwegs zu sein. Aber in diesem Fall, wenn das, ja, das sind Leute, die darf man irgendwie bashen oder so, keine Ahnung. Fand ich komisch. Hat mich nicht aus der Bahn geschmissen, hat mir auch keine schlaflosen Nächte bereitet, nein. Aber das ist so, da fiel mir das erste Mal auf, hey, das ist ein Thema irgendwie, wie alt du bist. Und in meiner privaten Umgebung ist es nach wie vor überhaupt kein Thema. Ja.
Interessanterweise ja, glaube ich, auch so im normalen Berufsleben ist das ja auch ein sehr starkes Thema. Also auch wir sind ja ungefähr gleich alt. Da hast du schon, wenn du in so einem Betrieb arbeitest, da wird dann unter Umständen schon darüber diskutiert, ob der Typ irgendwie so mit Mitte, Ende 50, ob man dem das noch zumuten kann. Also das, da habe ich gerade neulich erst einen längeren Artikel drüber gelesen. Das fand ich auch sehr verstörend. Also weil ich halt dachte, wie was? Also mir geht's nämlich genau wie dir, dass ich denke, ja wieso, ich habe doch noch genauso viel Power wie vor 30 Jahren. So. Also was heißt mir das zumuten oder was so? Und dass man da in so einem normalen Betrieb irgendwie so dann langsam anfängt, dass die Altersgruppe eben so nach und nach, ja, den kann ich nicht mehr so belasten, kann ich denen das überhaupt noch machen lassen? So. Dass das eben auch schon die Denke ist von den Vorgesetzten, also die ja dann meistens jünger sind.
Ich glaube schon, dass du... Also bei mir hat sich das schon geändert, wie ich arbeite, wie viel ich arbeite, was ich arbeite. Aber das ist ja auch gut und völlig normal. Ich meine, wenn ich heute das Gleiche tun würde wie vor 30 Jahren, hätte ich mich wenig weiterentwickelt. Das
heißt,
ich bin ziemlich froh, dass ich heute mit anderen Pfünden wuchern kann, als damals, ja. Heute ist es eben die Erfahrung und es ist alles schon mal da gewesen und es ist so, mach mal keine Panik oder so, ne? Und naja, wir haben, also das ist ja ein gesellschaftspolitisches Thema, aber ich finde, jedes Alter hat, wenn man zusammenarbeitet, seine Vorteile. Ja.
Total. Gibt's ja auch Studien drüber, irgendwie, wie schnell das Gehirn arbeitet und so weiter, dass du halt irgendwie so, ne, wenn du jung bist, irgendwie anders denkst und als Alter eben genau, was du sagst, den Erfahrungsschatz rausholst und darüber halt eher und dann Sachen genau. machst, die der Jüngere nicht kann.
Und ich sag mal, wie viele Startups haben wir schon in die Grütze gehen sehen, wo ganz, ganz viele junge Leute ganz engagiert dabei sind, aber es kann ja nicht funktionieren, weil sie überhaupt keine Erfahrung haben. Ja. Mhm. Und dementsprechend ist es wie so oft im Leben, die Kombination von Dingen funktioniert am besten. Und davon bin ich auch überzeugt, auch in einem Betrieb. Ich brauche jung und ich brauche alt. Mhm. Und die Kunst liegt darin, das zusammenzuführen und das Beste rauszuholen. Und vor allem, und das komme ich zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, es nicht in es zu thematisieren ist kein Problem, aber es negativ zu thematisieren geht gar nicht. Ja. Ja. Also ich meine, ich gehe auch nicht zu dem Jungen und sage, hör mal zu, du bist grün hinter den Ohren, hast keine Ahnung, geh mal und dreh dich um und komm wieder, wenn du ein bisschen Erfahrung hast. Mache ich ja auch nicht.
Also dann bist du ja weißer alter Mann in dem Falle.
Richtig, genau. Nein, also.
Na, ist er ja sowieso. Ich finde es fantastisch, wie die Frage abgeglitten ist. Denn eigentlich ging sie natürlich in die Richtung so, wann wurde das alles zu viel, so Höhen und Tiefen. Aber es hat eine spannende Entwicklung genommen, weil du sagst, du hast in deinem eigenen Betrieb ja gerne jung und alt. Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war 2021, und ich glaube, da lief diese Biermaschine gerade an, wo du eigentlich so deinen Auszubildenden so ein bisschen Experimentierraum gegeben hast, oder?
Genau, also nicht nur den Auszubildenden, sondern auch den, also eigentlich allen, die in der Produktion tätig sind. Mittlerweile wird es auch so gehandhabt, das steht dann auch auf der jeweiligen Dose drauf, wer dafür verantwortlich zeichnet. Das ist ja schon auch so ein bisschen stolz, ne? Das ist dann dein Bier. Ich meine, das füllt nicht die Walmart-Regale oder weiß ich, aber immerhin, ne? Ich habe irgendwie ein Bier kreiert, ich habe am Design mitgewirkt, mein Name steht auf der Dose. Ich finde das ein nettes Schmankerl. Ja? Das wird uns nicht retten oder wie würde man sagen, oder zerstören, aber es ist nett, es macht Spaß und wir tun ja viele Dinge, die und das ist auch der Vorteil einer solchen Firma, wie wir sie haben. Wir tun viele Dinge, die betriebswirtschaftlich vielleicht nicht ganz sinnvoll sind, aber die einfach Spaß machen. Ja.
Was für einen Anteil hat die Dose bei euch?
Also die Biermaschinendose oder die Dose insgesamt?
Weil genau, ihr habt ja auch, genau, das wäre die zweite Geschichte, ihr habt ja auch noch irgendwie ein Helles in der Dose auch noch rausgebracht kürzlich. Ne?
Genau.
Die Perle.
Ja.
Die Perle. Mhm.
Also die Dose ist wächst drastisch. Mhm. Das ist eine Vorgeschichte. Also den Füller haben wir eigentlich mal gekauft für Melt, unser Hartseltzer. Mhm. Und
stimmt, das war gerade, als wir vor 3 Jahren da waren, war das ganz heißes,
genau,
Thema.
Genau, richtig. Und und dann war er halt da und dann haben wir gedacht, naja, können wir auch irgendwie andere Dosen füllen. Und dann kam das mit der Biermaschine, weil für die Biermaschine ist halt optimal, weil dieses Klientel, diese Kunden sind an die Dose gewöhnt, die finden die Dose cool, gerade die 04er. Und dann war das einfach, das passte. So. Und,
naja, und für das Produkt ja auch.
Und für das Produkt sowieso. Ja. Klar. Und dann haben wir weitergedacht, oder dann durch diese ganzen Verwerfungen, Energiekosten und so weiter, ist ja, und Kostendruck auch im Einzelhandel und so weiter, haben wir natürlich nach einem Ausweg gesucht, irgendwie ein Produkt ein bisschen beschleunigen zu können und dabei auch Geld zu verdienen. Und da kam uns die Dose in den Sinn, weil die in der Tat wieder unter gewissen Voraussetzungen, also du musst 150.000 bis 250.000 Dosen kaufen und sie bedrucken lassen, um einen erheblichen Kostenvorteil überhaupt erstmal generieren zu können. Aber dann, wenn du soweit bist, ist halt die Marge bei der Dose deutlich, deutlich besser als bei der Flasche. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Dose natürlich für jeden, also jeder Brauer der Welt füllt lieber eine Dose als eine Flasche, aus allen technologischen Vorzügen gesprochen. Und wir haben ja auch immer das Problem gehabt, dadurch, dass wir nur Neuglas abfüllen und keine Kiste haben, kommen wir nie aus dem Craft-Beer-Regal raus. Wir kommen nie aus dem Einzelflaschenverkauf raus. Und wir, um das Ganze hier profitabel zu machen, müssen wir mehr Bier verkaufen. Und die Dose bietet halt den Vorteil, dass du nicht mehr im Craft-Beer-Regal mit der Einzelflasche stehst, sondern du stehst mit dem Tray neben den anderen Trays. Mhm. Neben dem von Budweiser, neben dem von Warsteiner, neben dem, keine Ahnung. Und dieses Tray bedrucken, also du hast eine gleichwertige Darstellung oder Aufmachung am Point of Sale wie andere auch. Ja. Und dann hast du vielleicht sogar einen einigermaßen wettbewerbsfähigen Preis. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, lass uns das mal versuchen und sind sehr zufrieden. Also es nimmt auf jeden Fall Fahrt auf in die richtige Richtung und ja, so viel zum Thema Dose. Ja.
2021 hast du gesagt, der Einzelhandel kann eigentlich weitestgehend diktieren. Hat sich das dann, das hat sich sicherlich nicht geändert, aber ihr findet trotzdem Wege.
Also der Einzelhandel will Geld verdienen, klar. Und das ist ja auch legitim.
Ja gut, das und, wollen wir alle irgendwie.
Genau. Und wir, kennt ihr sicherlich, ich bin ja nicht der einzige Gesprächspartner, den ihr habt, aber der große Run des Einzelhandels, wo er sagt, gib mir mehr Bier, Thema Craft und so weiter, ich glaube, der ist so ein bisschen vorbei. Also wir sehen viele Konkurrenten, die rausgeflogen sind mittlerweile oder sich ganz verabschiedet haben oder vielleicht auch ein ehemaliges nationales Geschäft wieder eindampfen auf mehr lokal. Und ja, und deshalb, das Umfeld ist eher schwieriger geworden, als dass es leichter geworden wäre. Und wir sehen aber, das ist sehr unterschiedlich. Also einige Einzelhändler sagen, super, ich versuche das mit der Dose. Und es gibt aber auch welche, die sagen, nee, ich warte erst mal ab. Also es ist nicht so, dass du nur offene Türen einrennst. Ja. Das ist so, ja.
Was du damals noch gesagt hast, dass das Thema E-Commerce bei euch wahnsinnig an Relevanz gewonnen hat, genau in dieser Zeit. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Bist du zufrieden?
Jein. Wir reden wieder über Kosten, weil wir können eben, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber wenn du bei uns ein 20er-Kiste kaufst, dann kostet die eben, ich sag mal, 40, 50 Euro. Und kein Mensch kauft eine Kiste Helles, Pilz, für 40, 50 Euro. Weder über Amazon noch über Shopify. Also über
eine eigene Website, sehr wenige.
Oder sehr wenige Leute. Mhm. Das ist okay bei, vielleicht bei IPAs und Konsorten. Das ist definitiv kein Thema. Bei Barrel-Aged-Bieren, Sauerbieren, will sagen, summa summarum, E-Commerce funktioniert aus unserer Sicht gut bei hochpreisigen Produkten, aber bei dem Brot- und Butterbier, wo eine Vergleichbarkeit auch gegeben ist zur Kiste Oettinger für 8 Euro, wird es schwierig. Ja. Das ist, und du hast halt die Kosten. Du musst den Karton kaufen, du hast die Frachtkosten, ja. Das sind ja alle, Shopify will Geld haben und oder Amazon will sowieso viel Geld haben. Und das sind ja alles zusätzliche Kosten, die ich nicht habe, wenn ich es hier auf der Rampe stehen habe. Du kommst vorbei und nimmst es dir mit. Ja. Das heißt, da ist es schwierig, wettbewerbsfähig unterwegs zu sein. Ja.
Und ihr habt ja sogar, glaube ich, auch euer Portfolio da ein bisschen geändert. Ne? Die große Bierwelt gibt es ja gar nicht mehr, oder?
Du bist also, so traurig.
Ich bin so traurig.
Wir haben die noch angepriesen und die gibt's gar nicht mehr.
Also das...
ich musste Tränen trocknen.
Das tut mir außerordentlich leid, aber du sagst mir einfach, um welche Biere es geht und finden wir eine Lösung.
Es ging um die Mischung.
Ich weiß. Also ich steck nicht in jeder Kiste aktuell drin. Da gibt's also meine Kollegen, die irgendwie das auch permanent anpassen. Mhm. Und ich habe gehört, der Shop wird sowieso gerade wieder umgebaut. Ich glaube, wir steuern jetzt in so ein Thema rein, wo du dir Sechserträger zusammenstellen kannst. Ah, cool. Ne? Du sagst also, ich kaufe eine Kiste oder Fünfer. Ne? Mhm. Wir haben ja eine 20er-Kiste und du sagst, nimm Fünfer hier, für, also so vier Biere. Ne? So. Also ein Thema war, dadurch, dass die Perle so sich sehr gut entwickelt hat, gerade auch auf Dose, hatten wir echte Kapazitätsprobleme. Ja. Mhm. Und mussten temporär einige Biere wirklich einstellen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die kommen wieder und wir arbeiten derzeit, habt ihr vielleicht gesehen, da ist so ein Fundament gebaut, wenn ihr hier reingefahren seid. Da kommt in den nächsten Wochen unsere Erweiterung hin. Da kommt ein 240-Hektotank, sodass wir also viel von der Perle umlegen können in ein größeres Volumen, sodass wir unsere Tanks wieder freikriegen, sodass wir also unsere Vielfalt, die uns hier am Herzen liegt, auch weiter spielen können. Ja. So. Aber das sind ja immer so Wachstumsschmerzen, wo du dann sagst, okay, jetzt gibt's eben, ich glaube, ein Black Rye gibt's gerade nicht und ein Imperial IPA gibt's gerade nicht oder so.
Ja.
Und das Weizen auf der Flasche haben wir auch eingestellt. Ich glaube, weil das sowieso sehr schlecht gelaufen ist. Weil klar, ich meine, da stehen die, da steht ein Schneider eben im Regal, der kostet deutlich weniger, ist eine 0,5, uns ist 0,33. Trotzdem machen wir unser Weizen weiter als Fassware. Aber in der Flasche, man kann das Gleiche, was wir vorhin hatten. Du musst halt den Markt dir angucken, musst gucken, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, musst du es verändern. Ja, entweder indem du es rausnimmst oder indem du es anders bewirbst oder was auch immer. Ja.
Hast du gedacht, dass das Helle einmal so durchzieht?
Na, bei uns ist das Helle ja, lief eigentlich jahrelang unter dem Namen Rampensau. Weil wir immer gesagt haben, wir brauchen eine Rampensau. Wir brauchen, also wir haben ein Sudhaus, was, ich sag jetzt mal, 30.000 Hektar machen kann. Ja, wir haben irgendwie einen Lagerkeller, den wir erweitern können, weil wir durch solche Spirenzien, wie eben geschildert, da noch Platz haben, was machbar ist. Und wir verkaufen 6.000 Hektar Bier im Jahr. Das heißt, wir haben eine Struktur hier, also gerade das Office, was drüber schwebt, ne? So, wo du hast Marketing, Design, Kommunikation, Geschäftsführung, HR und so weiter. All das ist ja bei uns so aufgebaut, dass es auch mit sehr geringem Aufwand deutlich mehr Bier verkaufen kann oder auch mehr Restaurants betreiben kann. Ne? Weil wir uns ja irgendwann mal entschieden haben, wir machen das professionell. Und dann hast du natürlich am Anfang, wenn du noch relativ klein bist, hast du einen riesengroßen, so ein Overhead, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch. Ja? Und jetzt sind wir soweit, das ist alles echt cool funktioniert und organisiert ist. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen mehr Bier verkaufen. Und so ist dann die Geschichte mit der Rampensau entstanden, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt, wir müssen jetzt irgendwie mal ein bisschen Gas geben. Ja? Und ein Fehler war sicherlich hausgemacht, dass wir zu spät angefangen haben, andere Berliner Gastronomen von unseren Produkten zu überzeugen. Da sind wir aber ja auf einem guten Weg. Und da könnten wir sicherlich sehr, sehr viel weiter sein. Ein anderer Fehler war, dass wir 22 Jahre kein Marketing und keine Werbung gemacht haben. Das machen wir jetzt auch. Also will sagen, was ich ja eingangs auch schon gesagt habe, wir befinden uns jetzt so am Anfang. Also ich sehe das so, wir haben jetzt vorbereitet, wir haben Grundlagen geschaffen. Und jetzt können wir ernsthaft angreifen. Jetzt können wir wirklich was Vernünftiges, nicht, dass das, was wir jetzt machen, nicht vernünftig ist, aber du verstehst, also dass es auch wirtschaftlich irgendwann mal in eine Kategorie kommt, wo man in der Tat auch generationsübergreifend denken kann oder so, ja. Und das bauen wir jetzt so langsam auf, so wie immer, langsam, aber wir machen das.
Ja, Thema Kommunikation, Werbung. Ich erlebe das gerade so in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren, seid ihr wahnsinnig präsent geworden in Social Media. Auch gerade jetzt zum 25-Jährigen mit TikTok-Geschichten und wirklich gutem Bewegtbildmaterial auch. Okay. Also Chapeau. Das fällt definitiv auf. Habt ihr euch da jemanden mit ins Boot geholt oder hast du irgendjemanden?
Du siehst mich erstaunt, weil ich natürlich.
Warst du das?
Weil, genau. Weil ich bin kein privat, habe ich mit Social Media gar nichts zu tun, aus Überzeugung. Habe natürlich mir erklären lassen von Martin schon vor Jahren, dass das ein wichtiges Thema ist, und er bespielt es. Ja. Wiefern er die Arbeit verteilt, wer da was, ich glaube, das meiste macht er immer noch selber. Und der hat ein sehr gutes Händchen dafür. Vor allem arbeitet er unfassbar schnell. Also das ist so. Wir haben ja früher mal drüber nachgedacht, irgendwie so ein Filmchen machen zu lassen und dann wollten die, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro für jeden Film haben und dann so, Mardi macht es einfach. Also weiß ich, ob ihr euch mal, habe ich bestimmt schon erzählt, diesen Film über unsere Verkaufsaktion am Schlachtensee da vor 3 Jahren von so einem großen Sub, so einem Board, habt ihr gesehen mal?
Das ist ich glaube nicht.
Nee.
Also ich habe so ein großes Sub kennt ihr.
Ne? Ja, so ein Stand-Up-Paddling.
Genau, so ein Stand-Up-Paddling, aber das ist so, ich glaube, 5-6 Meter lang und 2 Meter breit. Mhm. Also da passen 10 Leute drauf. Und ich hatte immer mal die Idee gehabt, Mensch, weil ich wohne recht nah an diesem See und habe gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir mit diesem diesem Sub über den See paddeln an einem heißen Sommertag, ein Cooler mit Bier an Bord und wir verkaufen Bier oder verschenken es oder was auch immer. Und dann, da war Martin noch relativ neu in der Firma und dann habe ich das erzählt und hat gesagt, ja, cool, machen wir einen coolen Film draus. Und dann hat er wir haben es natürlich gemeinsam durchgezogen, haben das Bier verkauft, hatten einen super schönen Tag, am Ende noch gegrillt und er hat aus diesem Tag in Alleinregie einfach einen Film gemacht. Ja, und der Film ist super cool, den kannst du bei YouTube dir angucken. Mhm. Mit so einer Drohne und auch diese Text und also echt cool. Musik, alles. Ja, der kann das einfach. Hat ein Händchen für, hat er ja auch gelernt irgendwie mal. Und das war nur der Anfang, aber das ist das, was du wahrscheinlich wahrnimmst. Ich meine, ich sehe die Dinger natürlich auch, weil ich die ja eingespielt bekomme.
Das heißt, es gibt keine Freigabe durch deine Person?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also das ist sowieso, ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt, aber ich habe ja im Oktober so ein bisschen das an den Martin übergeben. Hm. Alles, was so operativ ist. Und das heißt, es gibt alles, was strategisch ist. Wir machen ein neues Bier, wir machen ein neues Design, wir entscheiden uns für einen komplett neuen Vertriebsweg. Wir machen Hard Seltzer, wir machen ein neues Restaurant auf. Und alles, was so technische Themen sind, da bin ich natürlich nach wie vor ganz in erster Reihe mit dabei. Aber so das alles, was so das tägliche Geschäft hier angeht, das verantwortet jetzt der Martin und ich bin da sehr zufrieden. Und wir machen das jetzt seit 1. Oktober letzten Jahres, das heißt, es jährt sich demnächst. Und genau, und da muss ja auch keine Videos von mir freizeichnen lassen oder... das Vertrauen haben wir ineinander.
Ja. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Das ist vielschichtig. Zum einen sind ganz viele Dinge gewesen, die ich nicht geregelt bekommen habe, weil mich das Tagesgeschäft aufgefressen hat. Und die ich aber machen wollte und die ich jetzt seit letzten Oktober abarbeite. Und das finde ich großartig. Es gibt mir den Freiraum, das zu tun. Das Zweite ist, und das ist vielleicht ganz interessant, ich weiß nicht, wer zuhört, aber auch für Unternehmensgründer oder Leute, die sowas planen, ich habe festgestellt, wenn du, und ich vermute, das ist branchenunabhängig, wenn du eine Firma aufbaust, dann bist du ja ich sage immer, du bist im Zweifelsfall bist du nur in einer Sache Experte. Ja? Also bei mir zum Beispiel ging es einfach, ich war Experte im Thema Bier. Aber ich war natürlich kein Experte im Thema Design, Gastro, HR, Kommunikation, Finanzierung, Marketing, Vertrieb etc. So, das heißt, ich nenne jetzt nur die groben Bausteine, die in einer Firma zusammenkommen. Und die kannst du als Gründer alle nicht. Und ich habe das immer als sehr spannend und toll empfunden, mich in all diesen Dingen damit auseinanderzusetzen und mich da reinzudenken. Wenn du mir zum Beispiel einen Job geben würdest, wo ich jeden Tag der gleiche mache, nur ein Ding, würde ich vor Langeweile eingehen. Das heißt, ich finde das total spannend oder ich habe das total spannend gefunden, mich in all diese Bereiche einzulesen, mit externen Leuten zusammenzuarbeiten und so weiter. Aber irgendwann, bei mir ist es zumindest so, kommst du zur Erkenntnis, dass es Leute gibt, die können das viel besser als du. Logischerweise, weil die haben dann diesen einen Bereich gelernt, studiert oder was auch immer. Und dann fängst du an, sukzessive Bereiche auszugliedern und zu sagen, naja, das übergebe ich jetzt meinem Experten. So. Und so wird dein Team immer größer und wird immer professioneller und irgendwas nichts mehr über. Nein. Also was dann am Ende noch überbleibt, ist tolle Leute finden, die Leute motivieren und natürlich dein Steckenpferd, bei mir Brauerei, Bier, und alle anderen Sachen staunst du nur oder freust dich, dass die Experten um dich rum super coole Arbeit leisten. Ja. Und genau, und das ist der Prozess, den wir 25 Jahre lang aus meiner Sicht heute viel zu spät Ja, viel zu spät. Wir hatten schon, wir haben ja diese 4 Läden gehabt in 2007, glaube ich, 2008. Da hätte ich diesen Prozess anschieben müssen eigentlich. Und ich habe aber, wann habe ich, ich glaube, die erste echte Expertin, die so zu uns kam, extern, war, glaube ich, Annika. Mhm. Weil ich irgendwie gemerkt habe, genau, wir hatten damals richtig, das war nach unserem Rebranding. Wir haben Rebranding gehabt und so. Und dann sagte der von dieser Marketingagentur, ja, ihr bräuchtet auch Kommunikation hier für PR. Und er hat Kommunikation nur verstanden als externe, nicht mal als interne. Und da habe ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und gesagt, und dann hatten wir eine externe Agentur. Und haben gemerkt, das funktioniert gar nicht. Weil das ist, du musst einfach dabei sein, ja. Also wenn die diese Bytes hingeschmissen bekommen alle 3 Tage und sollen was, also hat überhaupt nicht funktioniert aus meiner Sicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, da brauchst du jemanden, der das professionell macht. Und dann fing das an. Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool, ja. Und in dem gleichen Zusammenhang hatten wir dann auch mit der Markenagentur da unfassbar viel Geld verbraten. Und das war auch immer kompliziert und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, Design holen wir auch in-house. Ja, und mittlerweile ist es bis in die Buchhaltung, HR, also alle Bereiche in-house eigentlich. Es ist, glaube ich, nicht in allen. Viele Firmen schwören darauf, dass sie alle outsourcen, ja, dass das irgendwer anders macht. Wir machen das genau andersrum, weil wir der Überzeugung sind, dass die Externen das nicht so gut können, wie wenn wir interne Leute haben, die toll sind. Vielleicht auch das komme ich jetzt drauf, vielleicht ist das Geheimnis, warum die Leute alle outsourcen, dass sie keine tollen Leute intern finden oder dass sie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall. Und genau, und dann kam dieser, genau, und da war Martin hier in der Firma, der hat ja Marketing verantwortet, 2020, glaube ich, dann kam dieser ganze Corona-Kram, was mich auch nicht gerade mit täglicher Motivation überschüttet hat. Das war schon irgendwie eine taffe Zeit irgendwie. Genau, und da sind so Sachen gereift, so Gedanken. Und wie gesagt, vielschichtig, ja. Und dann war das eigentlich nur noch, weil ich mit Martin seit dem ersten Tag echt super klargekommen bin, weil für mich ist immer das Wichtigste, ist in einer Zusammenarbeit, das Allerwichtigste ist Vertrauen. Und wenn du dann merkst, du kannst jemandem blind vertrauen, dann ist da eine große Grundlage schon mal geschaffen. Und wenn du dann sagst, traust du dem das zu, auch den größeren Teil zu übernehmen, und dann, ja, dann hat sich das so ergeben. Ja.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile?
Ich glaube 120 so in dem Dreh. Ja.
Und fällt dir das leicht loszulassen?
Also total.
Klingt erstaunlicherweise so. Also für jemanden, der das vorher alles selber in der Hand hatte.
Habe ich gar kein Problem. Ich bin, vielleicht ist das kein Standard, wenn ich so höre, dass es so Leute gibt, die klammern sich bis in 90 sind an ihrem Ding da fest. So bin ich gar nicht, weil ich die Eigenschaft habe, dass ich neidlos anerkenne, wenn Menschen besser sind als ich in irgendeinem Teilbereich. Habe ich überhaupt kein Problem. Und ich glaube, oder das erzähle ich zumindest auch meinen Kindern, immer, ich sage, sei Experte in irgendwas. Weil wenn du Experte in irgendwas bist, dann hast du nicht dieses, und ich sage das aus Lebenserfahrung, weil ich Leute kannte, die zwar gut unterwegs waren, beruflich und wirtschaftlich, aber die hatten nicht die Ruhe, nicht die Selbstsicherheit, waren immer ein bisschen am Schwimmen. Kenne ich mehrere Fälle. Und ich führe das darauf zurück, wenn man nicht so ist, dass man so, ich weiß, was ich weiß, weißt du? Also brauche ich keine Diskussion mit irgendwem scheuen, ich bin Experte in irgendwas. Und wenn ich das habe, so meine Logik, ich weiß, also die muss ja nur für mich stimmen, die muss nicht für alle stimmen, ne? Dann ist es doch völlig okay, wenn ein anderer Experte für was anderes ist. Ne? Und wenn wir da noch zusammenarbeiten und schmeißen unsere Expertisen zusammen, na dann kommt was Cooles bei raus, ja. Genau, und dann habe ich auch, wie gesagt, Familie mit 4 Kindern, und jetzt habe ich, jetzt kommen noch weitere neue Projekte, die so auf mich zugekommen sind, beruflicher Art. Also es gibt keine Langeweile, es ist super viel zu tun, und ja, sehr zufrieden.
Sind diese Projekte spruchreif?
Na, ja, ich bin ja immer so, dass ich viele Dinge auch erzähle. Also wenn es sich noch nicht rumgesprochen hat, wir haben eine kleine Kneipe in Tampa. Da bin ich wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, oder wie sagt man? Also und das ist ein kleines Projekt, was sehr viel Spaß macht, wo ich jetzt, also ich habe sowieso so eine US-Affinität schon seit Mitte der 80er. Und da bin ich jetzt 4-5 Mal im Jahr, immer für 1-2 Wochen, versuche Dinge zu optimieren.
Also Tampa, Florida.
In Tampa, Florida, genau. Mhm. Und das ist so ein Fischrestaurant in der Tampa Bay auf einem Pier. Also du gehst also auf den Pier raus und am Ende des Piers ist ein kleines Häuschen. Und das gibt es seit 1947, also auch schon richtig historisch. Und na, du sitzt da und dann schwimmen die Delfine oder die Manatees vorbei oder irgendwelche Rochen und das, die Leute angeln da. Also es ist wirklich ein Traum. Und daraus ergibt sich jetzt, aber da sind wir leider noch nicht so weit, dass wir natürlich auch in den USA eine kleine Biermarke machen wollen. Ja. Also das ist so das nächste Projekt. Aber da bin ich mit dem, also ich habe auch schon eine Brauerei, die das mit uns machen möchte, eigentlich, aber irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts. Naja, wie das so. Also wahrscheinlich muss man erstmal, manchmal ist man auch zu, muss dann zu schnell gehen oder so, ja. Wahrscheinlich wäre es besser, nochmal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr zu warten, aber das muss ja auch irgendwie vorwärts gehen, ja.
Das klingt also nach einem anderen Ambiente als hier, ne?
Ja, können wir auf das Lemke-Bier gespannt sein.
Nee, yes. das wird, also man muss natürlich gucken, ich meine, in den USA gibt es jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, 10.000 Craft-Brauer, ne? Wahrscheinlich mehr. Und der Markt ist ja auch übersättigt und da muss man nicht der 10.001. sein. Es sei denn, man hat aus meiner Sicht ein Konzept, was wirklich passt, wo ich mir ausrechne, dass das eben funktionieren könnte. Ja. Wenn nicht, ist kein Weltuntergang. Aber also ich werde auch keine Brauerei da bauen, zumindest nicht auf absehbare Zeit, sondern erstmal gucken, ob wir einen Partner finden, mit dem wir das da machen können. Genau, das ist so ein Thema. Ja, und dann sind wir hier gerade dabei, einen neuen Laden noch aufzumachen. Das wird sich diese oder nächste Woche entscheiden, ob das funktioniert. Und ja, das sind eben so Sachen, die ich dann mache. Die muss der Martin, natürlich nehme ich den immer mit und erzähle ihm das alles, damit ihm nicht langweilig ist. Nein, aber damit er natürlich eingebunden ist in alles, was ich, und ich muss natürlich auch fragen, guck mal hier, wenn wir jetzt einen neuen Laden machen, dann brauchen wir ein neues Design und ein neues, was, und haben wir die Kapazitäten, kriegen wir das hin? Und dann brauche ich natürlich sein, okay. Ne? Aber bis jetzt sagt er mal ja.
Gehören diese Expansionspläne jetzt zum Beispiel in Berlin zu den Dingen, die du jetzt langsam abarbeitest? Das war, glaube ich, Punkt 1 in deiner Liste, die dich bezogen hat.
Genau. Also wir haben schon seit langer Zeit irgendwie die Idee, wir müssten ein Gastro-Konzept testen, was anders ist als das, was wir bisher machen, in der Form, dass es zukunftssicher ist, was die Kostenseite angeht. Also Thema Personalkosten, Energiekosten etc. Also dass man im Wesentlichen die Personalintensität, die wir in unserer Gastronomie bisher haben, dass man die ein bisschen rausnimmt, weil ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe keine Glaskugel, aber ich weiß, dass die Gastronomie, wie wir sie kennen, im Laufe der nächsten Jahre sicherlich teilweise ersetzt wird durch eine, ich sage jetzt mal, Self-Service-Gastronomie oder
so mit Kochroboter und so.
Genau, wenn du, also da denke ich jetzt nicht drüber nach, also oder da habe ich nicht die Ressourcen. Das heißt, die Gastronomie, wie wir sie kennen und schätzen und auch hier betreiben, die wird natürlich im Laufe der nächsten Jahre immer teurer werden. Mhm. Weil die Leute wollen Geld verdienen und das ist auch legitim. Und du kannst das natürlich nur bis zum gewissen Grade an die Kunden weitergeben. Und im Zusammenhang mit all den anderen Kosten, die du hast, Energie, Mieten und so weiter, es geht ja keiner her und sagt, ich verzichte auf meinen Anteil, weißt du so? Und irgendwann rentiert sich das einfach nicht. Und wir haben bürokratische Themen noch dabei, das hört ihr ja auch jeden Tag. die werden ja auch immer schlimmer. Also ich sag mal, wir haben in das große Haus, da haben wir vor ein paar Jahren 1,5 Millionen Euro geschoben. Und die Brauerei war schon drin. Und die Küche war eigentlich auch schon, also das ist so teuer zu bauen mittlerweile. Und 1,5 Millionen verdienen, braucht einen langen Atem, bis das wieder da ist. Und wenn ich dann noch das Geld finanziere von der Bank für in so einem Fall für wahrscheinlich knapp 10%, ja, mhm. Da kann man sich vorstellen, wir werden oftmals, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe seit Mitte der 80ern bin ich jährlich mehrfach in den USA und ich habe beobachtet, dass viele Dinge, die dort sind, mit einer Verzögerung hier ankommen. Und dort ist es ja so, dass ich, also weiß ich nicht wie viel Prozent, aber 90% der Gastronomie, die dort ist, sind Ketten. Irgendwelche Standards. Ja, angefangen bei McDonald's, über auch Steakhäuser, über völlig egal, aber es sind immer irgendwelche Ketten. Weil nur diese Ketten in der Lage sind, A, die bürokratischen Hürden überhaupt zu erfüllen, B, irgendwie finanztechnisch das hinzubekommen. Die haben dann eben eine professionelle HR, um auch Leute zu suchen. Die können Marketing machen und so weiter. Und diese Einzelkneipen, Einzelgasthäuser und so weiter, die sind halt immer weniger geworden. Und die noch da sind, so wie das Fischrestaurant zum Beispiel, das lieben die Leute, weil es eben keine Kette ist. Mhm. Aber das hat natürlich auch ein ganz anderes Preisniveau. Ja. Und ich beobachte, dass wir in Deutschland, auch in diesem Bereich, wie in vielen anderen Bereichen, weißt du, Privatschulen und weißt du, auch dort folgen wir im Grunde dem Trend, der in Amerika schon vor 40, 50 Jahren losging. Hier hast du ja auch die, wie heißen sie hier, die Pizzabäcker, wo du reingehst und dir deine Pizza
Vapiano
oder Hans im Glück oder, mhm. Also das ist ja genau das Gleiche, ne? Weil die sind professionell, das ist nicht irgendein
Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Ja, du, Deutschland, wie gesagt, ist ja auch langsamer und manchmal ist das ja vielleicht auch ein Vorteil. Mhm. Vielleicht wird es auch nicht komplett adaptiert, aber es gibt ja diese Ketten und die sind ja nicht alle pleite. Also ich glaube, Hans im Glück geht es wahrscheinlich ganz gut, oder? Also vermute ich, ohne
die. Ja, die hatten da eine interne Aufspaltung und so, aber genau das weiß ich da auch nicht. Ja, das ist sicherlich eine spannende Entwicklung. Und du hast auf jeden Fall noch einige Ideen und Projekte vor dir. Du sagtest, du würdest das Ganze planen, auch so jetzt generationsübergreifend.
Genau, also wie gesagt.
Denkst du da an deine eigenen Kinder oder an jemanden wie Martin?
Naja, Martin ist ja nur 10 Jahre jünger als ich. Das ist ja eine Generation Denkt quasi.
Quasi mit dir in Rente.
mal gucken. nein, generationsübergreifend, das meine ich im Sinne von als Gegenentwurf zu einem typischen Startup-Kultur-Ding. Hm. Weißt du, wo du sagst, ich mache jetzt hier einen dicken Fisch und dann habe ich diese Investoren und Geld verdiene ich nicht und ich warte und dann mache ich meinen Exit und nach mir die Sintflut. Ne, so. Und das gerade nicht, sondern genau der entgegengesetzte Entwurf. Ich schaffe einen bleibenden Wert, was auch verbrenne nicht anderer Leute Kohle, sondern es muss aus sich selbst heraus wirtschaftlich funktionieren. Das heißt, das Geld, was verdient wird, wird reinvestiert und es wächst langsam und geduldig. Ist eigentlich mehr vom Naturell mein Ansatz und darum habe ich den auch so verfolgt. Und es wäre mir natürlich sehr, sehr lieb, wenn das weiterläuft, noch viele, viele Jahre. Und ob das durch ein, wir haben es ja jetzt, oder ich sage mal so, der Vorteil an dieser Geschichte, das jetzt an einen Externen das Operative zu übergeben, ist natürlich auch unzweifelhaft der, dass ich niemals in die Situation komme, sei es in 20 oder in 30 Jahren oder wann auch immer, zu sagen, jetzt brauche ich aber dringend Nachfolger, weil ich kann jetzt nicht mehr, meine Kinder wollen nicht oder so, oder jetzt wird die Firma verschleudert. Ja, das hat man dann so die Idee nicht, weil jetzt macht es jemand anders, der macht es toll, der baut es mit mir weiter auf die nächsten 20 Jahre, keine Ahnung, hoffentlich. Und wenn meine Kinder eines Tages in diese Richtung gehen sollten und sagen, hey, finden wir cool, würden wir gerne mitarbeiten, na toll, herzlichen Glückwunsch, wenn sie die fachliche Qualifikation und die Erfahrung irgendwo anders gesammelt haben und einen Beitrag leisten können, ist das natürlich perfekt, aber wenn nicht, ist auch okay. Ja, also ich würde meine Kinder nie irgendwo ne, die kriegen ja mit, wie es mir geht und dann können sie sich selber
ziehen ein Urteil. Ihre Schlüsse.
Die können ja selber sich ein Urteil bilden und können sagen, möchte ich so arbeiten oder möchte ich lieber anders arbeiten?
Ich habe ja lange in einem Kieler Verlag mitgearbeitet und da ging immer ein Raunen durch den Verlag, wenn der Verleger kam, der zu dem Zeitpunkt schon über 80 war. Ich stelle mir das gerade so hier vor, wenn du kommst, oh, der Brauer kommt. Und dann zauberst du hier an den Fässern und machst noch lustig. Diese Premium-Arbeit, weißt du, diese wunderschönen Barrel-Age-Geschichten.
Sowas passiert schon. Die Leute, also unsere Kollegen, die Brauereiführung machen, die sagen, ganz oft fragen die Leute, na, der Lemke, lebt der eigentlich noch? da hinten läuft er, guck mal. Nein, es ist ja auch, könnte ja auch anders sein. Also man weiß ja auch nie, wie alt oder jung irgendeine Firma ist oder so. Nein, also, aber das ist die Grundidee ist eben, und die Idee habe ich eigentlich seit Studientagen, das würden jetzt die Leute von Radeberger natürlich mich mit faulen Eiern beschmeißen, aber aus meiner Sicht fehlt in Berlin, und Berlin war mal die Bierhauptstadt Deutschlands, und es fehlt ein Berliner Bier, ein regionales Bier. Weil alles, was es ist ja egal, ob du jetzt hier Schultheiß oder Kindl oder Berliner oder was auch immer, es kommt alles aus einem Topf. Und ich meine das nicht despektierlich, das ist okay, das ist ein Großkonzern, der muss so arbeiten, da geht es um Geld, da geht es um, weiß ich nicht, Standorte und so weiter. Und das ist in Ordnung. Aber was wir nicht haben in Berlin oder noch nicht in der Größe, wie ich es mir vorstelle, ist eine Berliner Marke, von der die Leute sagen, ja, das ist unser Bier.
Das ist Berlin.
Das ist Bier, das ist unser Bier, das ist unsere Perle, das ist so. Ja. Und weil die anderen sind natürlich anonym und aus meiner Sicht dadurch sowohl marketingmäßig als auch geschmacklich austauschbar. Ja. Und diese Lücke gab es schon immer, solange ich diesen Berliner Biermarkt kenne. Und das ist doch eigentlich die Lücke, in die wir rein müssen. Und das geht offensichtlich nicht ganz so schnell, wie ich mir das mal irgendwann gedacht habe. Ja. Die anderen sagen ja auch nicht, ja, Lübke, komm, nimm mal 50.000 Hektar, kannst du machen. Nee, das müssen wir uns erarbeiten. Und aber da sind wir dabei und dann mal gucken, was die nächsten 20 Jahre so bringen.
Ja. Der Perle-Flakturm wird dann ja jetzt demnächst gebaut, der Tank.
Ja, genau, der Perle-Flakturm, genau. eher ein Flaggschiff, so, ja. aber egal. Ja. Nein, ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieser ganze Corona-Thema, merkst du schon, habe ich vorhin schon angesprochen, dass das war wirklich eine Zäsur. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, ernst ohne Frage. Nicht, weil irgendwie Leute um mich herum erkrankt oder gestorben sind oder sonst was. Das ist schlimm, wenn das anderen Leuten passiert, ist mir glücklicherweise nicht. Aber wirtschaftlich war ein Armageddon. Ja. Mhm. Und das möchte ich nie wieder erleben. Und alles andere ist positiv. Alles andere ist schön, macht Spaß. Weißt du, wir haben tolles Produkt oder tolle Produkte. Wir haben tolle Leute. Wir haben jetzt dankenswerterweise eben auch die Voraussetzung, um uns weiterzuentwickeln, um mehr Gas zu geben. Ja.
Was bleiben wird, ist die Barrel Summit. Plant ihr die in der Form weiterzuführen, weiterzuentwickeln?
Ja. Also das haben wir jetzt zweimal gemacht. Das war beides Mal, glaube ich, sehr schön.
Kann ich bestätigen.
Ja. Danke. Und das, ich sag mal, das ist natürlich so ein Stecken, also ich bin ja mit einer Idee, ich komme mit einer Idee, ne? So Techniker, habe ich gesehen, können wir das machen. So ein Typ wie der Martin sieht da natürlich andere Faktoren, ne? Der sieht Stärkung der Marke irgendwie in den Augen der Biergeeks und so weiter. Und insofern sind wir da einer Meinung. Also ich würde es toll finden, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, dass das Ding nicht so viel Geld verbrennt, sondern dass es so plus minus null läuft oder so.
Ja. Martin wahrscheinlich auch.
Naja, das ist schon interessant, je nachdem, wo du herkommst, welche Denkschule. Also ich habe festgestellt jetzt, das Marketing, das kann ja immer, also wenn irgendwo kein Geld verdient wird, ist das nicht so schlimm. Ne? So, weil
Stärkung der Marke.
Genau, stärkt die Marke und irgendwann habe ich einen riesen Payoff da draus. Ne? Ich weiß, das erinnert mich, an, wir hatten so mit so einer Agentur ja unser Rebranding, das ist ja mittlerweile auch, keine Ahnung, 10 Jahre her, als wir das gemacht haben. Und der Leiter dieser Agentur, mit dem wir dann leider im Bösen auseinandergegangen sind, der hat dann eben auch im Rahmen dieser Diskussionen und so weiter, hat er dann erzählt, welchen Mehrwert er geschaffen hat. Ja, so, das war Millionen, ja. Der Mehrwert, für den wir nur ein paar hunderttausend bezahlt haben. Und dann habe ich natürlich nur die Zahlen, die tatsächlichen, die realen Zahlen. Und ich sage, ich habe gar keinen Mehrwert. Ich verkaufe genauso viel Bier wie vorher, nicht ein Bier mehr, mache die gleichen Umsätze in der Gastronomie. Wo ist mein Mehrwert? Ich meine, die richtige Aussage aus meiner Sicht ist halt, ja, ich bin in der Lage, daraus einen Mehrwert zu generieren. Aber es kann dir keiner sagen, dauert das 5 Jahre, 10, 20 oder wie auch immer. Ja. Und insofern, ja, solange ich hier bin, bin ich auch immer so ein bisschen in den, so was die Kosten angeht, da bin ich so ein bisschen auf der Bremse.
Ja.
Du hast gesagt, es wird trotzdem gefeiert, auch wenn über den Kosten auf der Bremse steht. 25 Jahre.
Ja. Also da gibt's
wann wird gefeiert?
Da gibt's wir haben ja damals eröffnet am 21. November. Und ich glaube nicht exakt an dem Tag, sondern eine Woche vorher, eine Woche später, irgendwie gibt's eine kleine Party. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wer da feiert, ob das wirklich nur Family and Friends sind oder ob das ein paar mehr sind.
Aber du bist schon dabei.
Ich bin auf jeden Fall dabei, ja. ich weiß davon, weil wir haben ja hier unsere Reservierungsabteilung und die Sophie sagt, sie braucht jetzt mal langsam eine Gästeliste und so. Aber im Detail, soweit ich hier sitze, weiß ich nicht, wie groß wer kommt. Aber es wird limitiert auf ein Haus sein, wahrscheinlich das ursprüngliche. Das heißt, schon alleine daran sieht man, dass es ist limitiert, was die Möglichkeiten angeht. Ja.
Welches Bier stellst du dir vor? Mit welchem Bier sollte man anstoßen auf diese Zeit?
Mit dem Original, logisch. Erste Bier, klar. Immer noch lecker, immer noch eins meiner Lieblingsbiere. Ist einfach... Das machen wir dann auch dann. Ja.
Wir haben immer eine Abschlussfrage. Wir haben tatsächlich irgendwie, haben wir tatsächlich schlecht unsere Hausaufgaben gemacht, weil wir nicht genau wissen, was du beim letzten Mal geantwortet hast.
Lass dich überraschen.
Das finden wir aber nochmal raus. Irgendwie, da machen wir noch eine Zwischenmoderation. Bier für die einsame Insel. Es ist irgendwie, es verschlägt dich auf eine Insel und da ist völlig überraschend immer ein Bier frisch, kalt, da. Also, aber nur das eine und das für die nächsten Jahre. Was wäre das bei dir?
Aber das eine ist immer da und verfügbar.
Das eine ist immer da und verfügbar.
Ein Pale.
Hast du ein spezielles?
Nein, welches wohl? Nein, na klar. Würde ich einen 030-Hahn da haben, würde es mir gut gehen.
Ja.
Auf der einsamen Insel.
Sehr gut. Wir haben ja im Podcast gesagt, wir waren schlecht vorbereitet und hatten nicht recherchiert, was das Inselbier war bei unserem letzten Besuch. Und da muss man sagen, da ist der liebe Olli Lemke tatsächlich ganz konstant. Das war nämlich damals auch schon das 030 Pale Ale.
Es war auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Treffen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Berlin Barrel Summit.
Ja, das war toll, die beiden Male.
Termin steht noch nicht ganz fest, aber das wird sicherlich dann wieder so ja im Februar 2025.
Ja, ne, weil es Ende Januar, Anfang Februar, irgendwie sowas ist das immer, ne?
Genau. Ja. Und ja, wir behalten es im Blick und erzählen euch, sobald wir mehr wissen. Ich finde, dass Olli in diesem Gespräch entspannter wirkte als bei unserem letzten.
Ja?
Ja. Ich finde, man merkt, dass er sich da Freiräume genommen hat im Unternehmen. Mhm. Und also ich finde, er wirkte erholter.
Ja, ich glaube aber auch, dass was er ja auch sagt, irgendwie, dass das letzte war ja noch so quasi halb in der Pandemie.
Mhm.
Und das ist ja für eben halt Unternehmen wie seine echt eine sehr einschneidende Zeit gewesen. Das sagt er auch, dass er sowas ja noch nie erlebt hat.
Ja.
Ich glaube, da saßen ihm noch die Nachwehen im Nacken.
Ja,
in den Knochen oder wo auch immer.
Ich muss sagen, die Pläne, die er hat, die klingen spannend. Er hat ja gesagt, er möchte das Berlin-Bier machen, das Bier für Berlin. Wenn ich an Berlin denke, dann denke ich an Lemke. Er hat da natürlich einen starken Mitbewerber. So, also Berlo ist die größer, ist auch sehr präsent. Die Marke Berlo ist auch wahnsinnig aufgeladen mit modernen Werten.
Ist auch überregionaler.
Ja, divers. die Nachhaltigkeit, all sowas spielt bei Berlo mit rein. Mhm. Die machen ja ganz viel, ist überregionaler. Ich bin gespannt, wie er das so macht, ob die miteinander dann so laufen oder ja, ob er das so hinkriegt, wie er sich das vorstellt.
Ja, also ich glaube tatsächlich, also so aus unserer Hamburger Sicht gibt es ja irgendwie quasi drei Player, die in Frage kämen. Das ist ja irgendwie Berliner Berg, Berlo und halt Lemke. Hm. Also würde ich zumindest so aus Hamburger Sicht sagen, dass das die sind, die einem einfallen würden, die halt Brauereien haben, die auch in größerer Menge was raushauen. So und auch so Standardbiere anbieten. Ja, spannend.
Es wird spannend. Auf jeden Fall sind es immer Top-Biere und es ist ein sehr nettes Team auch und es war ein sehr netter Nachmittag dort.
Und irgendwann wird es ja die große Bierwelt wieder geben und dann ist auch die Welt wieder in Ordnung. Also nicht, dass ich die irgendwie einmal im Monat bestellt habe, aber...
Ja, sonst hätte er sie ja vielleicht noch im Angebot.
Meinst du? Wir machen die eigentlich nur für diesen Spinner in Hamburg, der sie bestellt irgendwie.
Nein. Der sie vor allen Dingen ständig empfiehlt, ohne dass es die da noch gibt.
Ja, genau. Nee, aber die kommt ja wahrscheinlich wieder und man kann sich das ja jetzt auch sechserträgerweise zusammenstellen und ich fand es einfach so sensationell, dass wirklich für einen ganz guten Preis man da so eine tolle Zusammenstellung gekriegt hat. Einmal die große
Stefan, treue Hörer und Hörerinnen wissen das, dass dich das begeistert hat.
Ja, aber es gibt ja auch untreue
Man könnte meinen, dass du da so als Influencer engagiert worden bist.
Als Brand Ambassador. Ja.
Die nächste Folge übrigens, da bleiben wir auch weiter in Berlin, da lernen wir ein bisschen was über Industriekultur und Bier. Das wird auch super spannend. Das nur schon mal als kleinen Teaser. Und jetzt schauen wir, glaube ich, mal auch in die Zukunft zu den Terminen. Was meinst du?
Richtig, Termine!
Termine. 30.10.2024.
Halloween.
Richtig. Astra Horror Show in der Astra St. Pauli Brauerei Hamburg. Mit Anmeldung gibt es garantierten Einlass. Der Einlass ist, also der Eintritt ist frei. Aber wenn voll, dann voll, ne? So ist das.
So, wenn voll, dann voll, ist wie zu Hause, ne?
Korrekt, ja, genau. Übrigens, du hast wieder gebraut, was macht dein Bier?
Mein Bier, es ist im Reifeprozess, man kann es aber auch schon trinken. Ja.
Bist du zufrieden?
Ja, dafür, dass ich so lange nicht mehr gebraut hatte, saßen die Handgriffe noch einigermaßen. Es ging ja kleine Dusseligkeiten. Wir stellten ja fest, zwischendurch dachte ich schon, ich müsste einen neuen Kühlschrank kaufen und habe dann einfach festgestellt, dass ich, ist es der Thermostat, ne, den Thermostat immer in die falsche Richtung gedreht habe, aus irgendeinem dusseligen Grund.
Und das Ding wollte nicht kälter werden.
Das Ding wollte nicht kälter werden. Es stand irgendwie so auf 1 und ich war irgendwie so, ja, das müsste doch jetzt 1 Grad sein. Warum ist denn das bei 14 Grad? Und alles rausgenommen, nochmal alles gesäubert und so weiter und irgendwie wieder zugemacht. Und dann habe ich mal ihn in die andere Richtung gedreht und auf einmal sprang er so richtig an. Und ich dachte, wie blöd kann man eigentlich sein? Dazu Fun Fact-mäßig, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe. Es gab ein Restaurant in Hamburg, das Luxor, das sehr gutes Essen hatte und sehr gute Weine und relativ nicht so gutes Bier, sage ich mal, was aber auch das Problem hatte, dass es eigentlich immer zu warm war, was wir damals auch so als Gäste immer mal wieder moniert haben. Und es wurde eigentlich tatsächlich über einen Zeitraum von vielen Jahren, also bestimmt so 8 Jahren oder so, nicht besser. Und irgendwann hat mir dann mal eine Kellnerin gesteckt, da war ich zufällig gerade da, ey, du glaubst nicht, was wir heute entdeckt haben. Wir haben rausgefunden, dass wir irgendwie den Thermostat von der Zapfanlage jahrelang in die falsche Richtung gedreht haben.
Und du wirst damals gedacht haben, na sowas. Endlich mal mit Profis arbeiten und zack, ja, Jahre später.
Das würde mir ja nicht passieren. Ne?
Richtig. Sehr schön. Fun Fact, klar, kurz mal am Rande.
Genau.
Wir sind abgeschweift, aber vielleicht kehren wir jetzt zurück zum nächsten Termin. Was hast denn du da?
Ich habe eine völlig überraschende Halloween-Party, aber die ist einen Tag später in der Wittdorfer Brauerei in Neumünster.
1.11. Hamburger Brauer Eisstockschießen Meisterschaft und Jülebrück Release im Überquell. In Hamburg.
In den River-Kasematten.
Mhm, am Fischmarkt.
Auch immer sehr empfehlenswert. Tolle Pizza, tolle Biere. Am 2.11. gibt es den Heldenmarkt im Cruise Center Altona mit Wildwuchs Brauwerk Bieren. Und Heldenmarkt, das ist
die Nachhaltigkeitsmesse. Wenn
genau, die Nachhaltigkeitsmesse, ne? Mhm. Ja.
Da passen die natürlich auch wunderbar hin.
Ja.
Also, wenn ihr euch für das Thema interessiert, da werden verschiedene Produkte und Ideen, Initiativen vorgestellt und genau, könnt ihr euch so ein bisschen als Markt, als kleine Messe vorstellen und könnt dabei ein feines Wildwuchs zischen. 8. bis 10.11. gibt es ein Craft Beer Event im Rahmen der Messe Fisch und Feines, direkt am nördlichen Ausgang des Bremer Hauptbahnhofs gelegen. Richtig, es findet in Bremen statt. Ist vielleicht ganz schön, wenn jemand von euch noch ein Deutschlandticket hat, dann kann er da hinfahren und mit Glück fährt sogar ein Zug zurück. Ist nicht immer der Fall, das wissen wir.
Bremen ist aber eigentlich auch biertechnisch immer eine Reise wert. Kann man machen.
Das stimmt, aber der Metronom ist sehr unzuverlässig, was im deutschen Bahnkosmos natürlich irgendwie sehr lustig ist, wenn man sich fragt, wenn der Metronom unzuverlässig ist. Naja.
Wie nennt man das, was die anderen sind?
Wie nennt man
denn
das, was das andere so, was die anderen machen, genau. Aber eigentlich ist das eine schöne Strecke und man muss da ja offensichtlich nicht weit laufen, wenn man angekommen ist.
Nee, ist tatsächlich gleich in Richtung irgendwie, wie heißt das noch? Das heißt Bürgerweide, genau, da wo auch immer Freimarkt ist. Im Moment Ischer wieder Freimarkt, wie der Bremer sagt, Ischer Freimarkt. Und genau, da dürfte das sein.
Du hast Bremen nie ganz verlassen, oder? Ein Teil von dir ist immer noch dort.
In meinen Adern fließt immer noch Becks Bier, genau.
Weiter geht's.
9.11., da ist der Sänger Jan Plefka in der Wildwuchsbrauerei. Und zwar gibt er da ein kleines Konzert und ja, da gibt es völlig überraschend Bier und Musik.
Vor allen Dingen auch wahrscheinlich sein Bier.
Sein Bier, genau. Er hat ja ein Bier gemacht, das haben wir ja auch schon gefeatured.
Und Tops and Friends.
Genau, das ist ein leckeres Bitter Ale. Und genau, das gibt es da auf Wilhelmsburg in der Wildwuchsbrauerei.
Kleiner Tipp für euch. Jetzt, wo die Aktion, die er damit verbunden hat, also man konnte ja dieses Bier zu einem Preis von 15 Euro erwerben.
Oder 20 sogar, ne?
Ja, mit Signatur irgendwie 20 und ohne 15.
Ja.
Es gab irgendwie zwei Preise. Aber egal, auf jeden Fall ist es so, da hat man ja auch einen Platz bekommen für die Live-Aufnahme seines Solo-Albums zu Beginn nächsten Jahres. Dann konnte man dabei sein eben und gleichzeitig noch einen Song bekommen und das Kunstwerk auf der Flasche. Ein Song via QR-Code, der auch auf der Flasche ist, also eigentlich das Bier als Kunstobjekt und Kunstträger. Nun ist diese Aktion beendet und somit ist dieses Bier, die restlichen Flaschen, günstiger geworden.
Ja.
Das heißt, ihr müsst jetzt nicht 15 oder 20 Euro für euer Bier dort bezahlen, ihr kriegt es, ich glaube so roundabout 3 Euro oder so kostet
sowas,
jetzt,
ne?
Die Flasche. Und es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Bier.
Und also, gerade jetzt so in der dunklen Jahreszeit trinkt man auch gerne mal ein dunkles Bier.
Ja, kriegt man bei Braustädtchen Bier und Bier, auch bei Wildwuchs. Also können wir wirklich empfehlen.
Ja.
Weiter geht's,
genau.
Ich bin ja eigentlich dran, aber egal.
Ne?
Ja, 20.11. Braustädtchen, habe ich gerade gesagt. Und zwar ist dort zu Besuch unser Freund Simon Puschmann mit seinem Sohn Leon, der Brauer ist. Und zusammen stellen sie ihre Biermarke It's a Wrap vor. Mit Simon haben wir einen Bierquiz gemacht.
Ja.
Zu Beginn der vergangenen Hamburg Beer Week. Das war eine wirklich sehr schöne Geschichte. Und das Bier macht wirklich Spaß. Leon haben wir nicht kennengelernt. Vielleicht lernen wir ihn ja, wenn er hier zu Besuch ist, auch mal kennen. Auf jeden Fall könnt ihr dort vorbeischauen und am besten anmelden vorher im Internet. Ist nämlich, so viel ich weiß, nicht umsonst. Weiter geht's.
23.11. Da beim Landgang. Bärenweg 12 ist das, ne?
Mhm.
Bahrenfeld. Grünkohl essen. Das ist ja auch in der dunklen Jahreszeit immer schön angesagt. So.
Gehört dazu. Es gibt einige Brauereien, die das, glaube ich, wieder anbieten.
Mhm.
Und Landgang macht das ja auch jährlich und macht einfach Spaß. Außerdem gibt es am selben Tag ein Thanksgiving-Event mit Kunst, Essen, Musik und Bier von Hellkamp und Kehrwieder. Und das findet statt in der alten Brotfabrik in der Rellinger Straße 23.
Naja. Und einen Tag vorher, wir springen wieder hin und her, ne?
Hobbybrauer, so ist das. So ist das.
Hobbybrauer-Stammtisch in der Wittorfer Brauerei Neumünster. Und die haben das ja so gemacht, dass sie alle in der Brauerei quasi einen Trick 17-Sud gebraut haben und die mit nach Hause genommen haben und jeder hat ihn da halt quasi selber vergoren auf seiner Heimanlage. Und da werden diese Vergleichssude halt verkostet. Im Zweifel gibt es da auch sowas wie einen Sieger und eine Siegerehrung, ne?
Ja, ich glaube, so ungefähr ging das vonstatten. Auf jeden Fall werden die verschiedenen Sude getestet, verglichen mit dem Original. Und ja, das ist unter anderem am 22.11. Wir haben ja auch einen Hobbybrauer-Stammtisch natürlich hier in Hamburg. Der findet Ende des Monats immer im Galopper statt, in Eimsbüttel. Mhm. Der letzte hat gerade stattgefunden. Ich weiß jetzt nicht, wann der nächste stattfinden wird.
Schlecht vorbereitet.
Steht noch nicht fest.
Ach so.
Ich hab das Datum noch nicht gefunden.
Ist das immer, war das letzter Donnerstag im Monat? Ich weiß gerade gar nicht.
Ich glaube,
auch grade, ich bin gerade schlecht.
Gerade bist du schlecht.
Ich bin gerade schlecht.
Was für ein Glück, dass wir mit den Terminen durch sind.
Jetzt, wo ich so schlecht bin.
Ja, genau. Hast du denn noch irgendwas im Köcher?
Nee, ich glaube, nee. Ich bin tatsächlich durch. Ich könnte höchstens noch sagen, dass der nächste Hopcast am 29.11.2024 erscheint.
Dem würde ich zustimmen. Das Thema habe ich schon angeteasert. Mhm. Ansonsten bleibt mir dann nur darauf hinzuweisen, dass wir eine Homepage haben, die heißt hopcast.de. Da findet ihr alle Folgen und weitere Infos, kleine Texte, Fotos und so weiter und so fort. Ihr findet außerdem den Link zu Steady oder ihr geht gleich direkt auf unsere Steady-Seite. Ach, da findet ihr Beiträge und Artikel. Wenn ich nur dazu komme, dann schreibe ich auch gerne den einen oder anderen Text über Bier. Und das findet ihr auf unserer Steady-Seite, so natürlich auch alle Folgen und die Sonderfolgen, den Zugriff darauf. Und ja, wenn ihr uns unterstützen mögt, könnt ihr euch da auch informieren. Und übrigens, man kann so ein kleines Abo für Hopcast auch verschenken.
Ach, guck mal, das geht auch, ne?
Ja.
Wahnsinn. Ja, und es sind tatsächlich noch ein paar Sonderfolgen auf der Festplatte sozusagen. Wir haben ja für diese 10 Jahre Craft Beer in Hamburg Geschichte einige Interviews geführt. Und unter anderem haben wir auch noch Julia Wesselow von Kehrwieder umliegen. Wir haben noch Brian Schlede vom Braumarkt.
Der liegt auch noch rum.
Der liegt auch noch rum, tatsächlich.
Die chillen sich einen ab auf deiner Festplatte.
Die chillen sich einen ab auf der Festplatte. Wir haben ein längeres Gespräch mit Simon Siemsglüß von Buddelship noch am Start. Wir haben noch Stefan Schröer von den Superfreunden. Mhm. Also immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, setze ich mal hin und mache die so hübsch, dass man die anhören kann. Und die kommen so nach und nach raus.
Und immer, wenn eine neue Folge kommt, schalten wir eine ältere frei. Das heißt, wenn ihr auf die Seite geht und ein bisschen stöbert, vielleicht habt ihr dann auch Zugriff auf eine ältere Sonderfolge, die ihr dann auch so hören könnt. Insgesamt ist es so, dass wir uns über jeden Unterstützer natürlich freuen. Wir freuen uns auch über Post, das habt ihr ja mitbekommen am Anfang. Das erhält dann schon die Laune, sage ich mal, in dieser dunkleren Jahreszeit. Und insofern, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder uns einfach sagen möchtet, das hat mir gefallen und da könntet ihr vielleicht ein bisschen noch dran schrauben oder wenn ihr einen Terminvorschlag habt, dann sendet uns das Ganze doch an cheers@hopcast.de. Es gibt uns außerdem auf Instagram auch und ja, wie gesagt, auf hopcast.de.
So sieht das aus.
So sieht das aus, mein Lieber. Und damit bin auch ich am Ende dieser Folge angelangt, glaube ich.
Ja, dann bleibt uns nichts anderes, als zu sagen Tschüss.
Und Ahoi.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.